The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast Schauspielerin Xenia Seeberg.
Erstmal herzlichen Dank, dass ich heute bei dir in der Show sein darf. Also ich fühle mich sehr geehrt. Vielen, vielen Dank. Und wüsste natürlich gerne, wie du eigentlich auf mich gekommen bist.
Du fühlst dich geehrt? Ich fühle mich eigentlich geehrt. Also jetzt, Moment. Ich muss ja hier erstmal dich ankündigen. So, ich begrüße Xenia Seeberg in meiner Sendung. Ich freue mich, wirklich.
Dankeschön, ja, vielen, vielen Dank, lieber Chris. Ja, ich freue mich auch sehr, dass es nun endlich geklappt hat und ich Teil deiner Sendung mal sein darf. Wir haben es ja schon länger vorgehabt und irgendwie kam immer was dazwischen oder ich bin durch die Weltgeschichte gedüst und so zwischen Tür und Angel ist es dann manchmal auch nicht so schön.
Ja, aber eben, also was heißt, wie ich auf dich gekommen bin, weil du das eben gefragt hast, ich kenne dich natürlich. Also du bist ja schon nicht so eine unbekannte Persönlichkeit und Schauspielerin. Von daher habe ich mich fast gewundert und natürlich geehrt gefühlt, dass du dich bei mir gemeldet hast.
Ach so, ja klar.
Ah ja, naja. Ja,
doch. Nein, das finde ich schon vernünftig, dass man das macht. Ne? Also was heißt vernünftig? Jedenfalls, also war allein mein Anstand, der mir sofort sagte, also bitte jetzt mal sofort zurückmelden. Aber ich war dann nicht so anständig, wirklich dir sofort ein gescheites Datum sagen zu können. Und da möchte ich mich noch mal herzlich entschuldigen. Die letzten beiden Monate waren echt sehr, sehr turbulent bei mir.
Ja, ja.
Und da hat man dann so viele andere Dinge im Kopf. Und ich merke immer, wenn ich halt selber so nicht den Raum in mir habe, sondern wenn alles so eng erscheint, dann ja, dann fühle ich mich auch nicht so richtig frei, um einfach mal so locker flockig so ein Gespräch mit dir zu führen oder überhaupt mit jemandem zu führen. Ich habe auch keine anderen Interviews jetzt in der letzten Zeit gemacht. Erst jetzt nur gerade am Montag war ich jetzt hier kurz nach der Ankunft in Berlin. Dann habe ich ja bei einer Premiere von Becoming Led Zeppelin war hier diese Premiere ja in Berlin und da habe ich dann ein kleines Interview gemacht. Aber das war auch das Einzige in den letzten Monaten und da war ich aber auch noch ein bisschen angeschlagen. Ich habe keine Ahnung, was ich da so erzählt habe. Aber naja, ich lasse mich dann überraschen.
Ja, und dann muss ich ja sagen, ich bin ja auch immer so ein bisschen hartnäckig. Also ich will natürlich niemandem zu nahe treten, aber ich frage dann halt doch immer nochmal.
Ja.
Also je nachdem, außer es kommt natürlich dieses Direkte, aber wenn ich dann merke, so ein bisschen Interesse ist da, dann melde ich mich doch wieder. Deswegen habe ich heute Morgen so, und das war tatsächlich heute Morgen gedacht, so, ah, jetzt schreibe ich nochmal und schwupps, ein paar Stunden später sind wir hier.
Ja.
Also du hast ja gesagt, du bist in Berlin, du lebst aber auch in Thailand, gell, muss man sagen.
Ich habe jetzt die letzten 3,5 Jahre eigentlich in Thailand gelebt, ja, mit Philly, mit meinem Sohn. Der hat dann dort also quasi seine ganze Oberstufe gemacht an einer australischen internationalen Schule und hat also seine Cambridge A-Levels dann als Abschluss gemacht. Und nachdem er das dann in der Tasche hatte, haben wir dann überlegt, ja, wo geht denn jetzt die Reise weiterhin? Also wir haben dann erstmal gedacht, naja, Koh Samui ist ja sehr schön. Und da haben wir natürlich auch schon immer sehr viel Zeit verbracht, wenn er irgendwie Ferien hatte oder mal ein längeres Wochenende. Das, klar, wenn man schon in Thailand lebt und Bangkok ist so ungefähr 800 Kilometer entfernt von Koh Samui, also eine Stunde Flug, dann ist natürlich klar, dass man das dann zwischendurch macht, weil dann will man der großen Stadt irgendwie auch mal entfliehen. Und es waren für uns wirklich 3 oder 3,5 ganz, ganz tolle Jahre, die ich definitiv in meiner Biografie nicht missen möchte und auch in meinem Herzen nicht missen möchte, weil es nochmal so einen ganz, ganz anderen Eindruck natürlich vermittelt von dem, was im Leben so wichtig ist und einen da eben auch noch so ein bisschen belehren kann, also mich zumindest. Mich hat es viel gelehrt auch. Diese Zeit dort und auch überhaupt die Lebensperspektive nochmal ein bisschen wieder in anderes Licht rückt, ist klar. Ne?
Bist du denn, also so in deiner Vergangenheit auch, bist du so eine wie eine Weltbürgerin, dass du auch schon früher immer irgendwo anders gelebt hast?
Gut, also ja, mir war das eigentlich schon als Kind sehr früh klar, dass ich möglichst viel von der Welt gesehen haben möchte. Also das habe ich Leuten, glaube ich, auch schon mit 5, 6, 7 Jahren erzählt. Das war mir immer klar. Ich muss raus in die Welt, möglichst viel sehen und möglichst viel, ja, verschiedene Menschen, Kulturen und Hintergründe erleben. Also vielleicht hätte ich auch irgendwie Außenministerin werden sollen oder so.
Ja, noch nicht zu spät, ist noch nicht zu spät. Werden ja jetzt neue Posten
Das ist ein
gesucht
kleines
gerade.
Politikstudium vielleicht anschließend im
Ja.
hohen Alter, genau.
Ja, warum nicht? Ja. Wie gesagt,
Ja,
ist noch.
stimmt. Also ich habe schon über so einiges nachgedacht in letzter Zeit, aber nun gut. Jedenfalls habe ich das mir sicherlich schon sehr früh dann nach dem Abi auch erfüllt. Also schon zu Studienzeiten. Allein ich musste mein Studium damals selbst finanzieren. Zwar nicht das, was ich in Düsseldorf zunächst einmal gemacht habe an der Uni. Ich habe ja zunächst einmal Lehramt für Latein, Englisch und Philosophie studiert. Auch sehr schön.
Das ist interessant. Ich hatte ja früher, ich hatte Latein als erste Fremdsprache, nicht Englisch, sondern Latein, weil ich wollte Tierarzt werden. Und ja, genau. Und deswegen, aber ich habe dann gedacht, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, dass wenn man Latein lernt, kann man so ein bisschen generell Sprachen bisschen manchmal besser herleiten oder verstehen sogar.
Total. Richtig.
Gell? Ja.
Ja. Das ist wahr. Ja, also das fiel mir sehr, sehr leicht. Also wenn man die lateinische Grammatik irgendwie verstanden hat, dann versteht man das in den meisten anderen Sprachen auch, zumindest in den ganzen romanischen Sprachen, germanischen Sprachen. Der Aufbau ist dann immer irgendwie der gleiche. Also ja, das hat mir schon sehr geholfen. Und da ich dann eben schon zu Studienzeiten dann mit dem Modeln begann, damals so in den wilden 90ern, ja, war ich dann eben sehr früh auch schon, habe ich eine Weile in Mailand gelebt, dann habe ich in Paris gelebt, dann war ich in London, bis ich dann letztendlich merkte, ja, ich will aber irgendwie doch lieber was anderes studieren, auch wenn das nicht auf dem Plan meiner Eltern für mich stand. Aber ich dachte, okay, gut, dann will ich jetzt doch wirklich auf die Schauspielschule und bin dann eben nach New York gegangen und konnte mir das zum Glück dann durchs Modeln auch leisten, weil meine Eltern hätten mir das ganz sicher nicht bezahlt. Ja, und da hatte ich eben das große Glück, allein durchs Model eben so viel gereist zu sein und an so vielen verschiedenen Orten auch ja die Luft schnuppern durfte, wo ich mir das in meiner Zukunft mal am besten so vorstellen könnte, meine Zelte aufzuschlagen. Ja, aber bis zum Schluss habe ich mich da ja nicht so richtig entschließen können. Also ich fühle mich immer noch als ja, als so eine Weltreisende, Weltenbummlerin, klingt fast ein bisschen zu lässig, weil ich ja schon immer so ein bisschen zielgerichtet auf ein Land oder auf einen Ort zugehe.
Aber du hast in einem Interview hast du gesagt, dass du dann auch jetzt zum Beispiel in Thailand gemerkt hast, dass du Deutsche bist, also dass du mehr Deutsche bist, als du denkst.
Ja, stimmt. Das merke ich in Amerika auch manchmal.
Ja,
Aber
okay.
in Thailand fiel mir das tatsächlich sehr auf, ja. Ich meine, ich habe mittlerweile sehr, sehr, ich habe einen großen Freundeskreis da, der auch sehr international ist. Also zwei meiner Freundinnen sind Amerikanerinnen, dann ist eine Kanadierin da, dann sind aber eben auch ein paar Deutsche dabei und auch Thailänderinnen. Also und alle sagen immer, mein Gott, du bist so schrecklich pünktlich. Ich sage, Entschuldigung.
Ah,
Also
okay.
das ist für mich irgendwie so völlig normal. Also, dass mir so manche Tugenden, die den Deutschen immer noch nachgesagt werden, obwohl das vielleicht irgendwie überhaupt nicht mehr so verallgemeinern ist, ja. So ein paar Tugenden, die hat man dann eben doch, ja, intus. Zuverlässigkeit, also wenn man von mir normalerweise, wenn man mich für ein Interview anfragt, dann reagiere ich auf jeden Fall und bin durchaus echt immer ziemlich pünktlich. Immerhin, ich war auch jetzt sofort 5 Minuten
Absolut,
vor der
weil
Zeit bereit.
auf die Sekunde, absolut. Also kann das absolut bestätigen. Ja, also das sind natürlich ein bisschen diese Klischees, dass man sagt, so diese Pünktlichkeiten, diese deutschen Werte, die man. Und ich verstehe auch, dass man das im Ausland eher spürt. Wir lehnen das ja in unserer eigenen Heimat so ein bisschen ab, dass wir sagen, oh, das ist immer alles so deutsch und Dings. Und wenn wir es dann aber vermissen,
Ja.
dann gucken wir wieder zurück und sagen, bei uns, das wäre in Deutschland nicht vorgekommen. Ja,
Ja,
so.
richtig, ja.
Das ist
Ja,
so ein bisschen.
stimmt, ganz genau. Ja, das macht
Das
man
sind.
automatisch, dass man dort die Verhältnisse, also grundsätzlich auch so Bürokratie, solche Sachen in Thailand dann natürlich auch mit Bürokratie hier vergleicht. Und Man ist dann auch erstaunt. Ja, zum Beispiel, also die Thailänder lieben Stempel und Unterschriften noch sehr viel mehr als wir Deutschen. Ja.
Ah, okay.
Auf der anderen Seite, wenn dann aber so ein Prozess gestartet wird, dann geht das alles zack, 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 zack. Also da muss man da nicht irgendwie wochenlang warten, bis man irgendwo einen Termin haben kann, sondern da sind die unglaublich top organisiert. Und das war, wir sind ja nur zu Beginn der Pandemie dahin gezogen, wo man dachte, oh Gott, hier hat bestimmt irgendwie alles zu. Und das kriegen wir in Monaten nicht hin. Und trotzdem ging das perfekt, zack, zack, zack. Also das überrascht einen dann eben auch, ne?
Jetzt hast du
Vielleicht ist das
gesagt,
auch in anderen Städten besser als hier in Berlin,
ja gut,
aber
das, genau,
hier.
es kommt auch noch ein bisschen auf die Stadt vielleicht drauf
Ja,
an, genau.
genau.
Jetzt hast du am Anfang gesagt eben, du hast hier deine, in New York dieses Schauspielstudium, das hast du dir selber finanziert mit deinen Modeljobs. Heißt das, dass deine Eltern eher, die wollten eher, dass du was Bodenständiges machst?
Aber selbstverständlich,
Okay, also
natürlich.
Lateinlehrerin zum Beispiel, ja?
Zum Beispiel Lateinlehrerin, ja, das
Okay.
hätten die super gefunden. Also insbesondere mein Vater, aber auch meine Mutter war jetzt nicht gerade erbaut von der Idee, als ich dann irgendwie schon bereits nach zweijährigem Studium dann sagte so, übrigens, ich würde jetzt gerne aufhören und ich mache Lehramt nicht weiter. Also es war ja geplant, gymnasiale Oberstufe, also Sekundarstufe 2, also nicht Grundschullehrerin. Und ja, also die fanden das die dämlichste Idee, die ich überhaupt haben konnte, dass ich mein Studium in Deutschland schmeißen würde, um dann auf die Schauspielschule in New York zu gehen. Ja, und da haben sie dann auch gleich gesagt, ja, sorry, aber das ist so teuer, das zahlen wir nicht.
Was haben die, wenn ich fragen darf, was haben die denn beruflich gemacht? Also aus was für einem Umfeld kamen die denn?
Meine Mama ist Europasekretärin und das hat sie sich schon wirklich mühsam erarbeitet. Also normal war, also sie war irgendwie pharmazeutische Assistentin und dann, also vor meiner Geburt quasi und auch noch in meinen Kindergartenjahren und dann später hat sie dann aber irgendwie so irgendwelche Kurse gemacht, dass sie dann Sekretärin wurde in den 70ern und dann hat sie aber gesagt, das reicht ihr nicht und hat dann mit 40 ist sie tatsächlich noch mal hat sie auch ja, so ein Studium gemacht über 1,5 Jahre, war auch in San Francisco dann, damit sie eben ja internationale oder Europasekretärin dann werden konnte. Und da hat sie dann als Frau in den, was waren das mittlerweile schon, Ende 80er und 90ern, hat sie dann richtig viel verdient. Also für ihre, ich meine, meine Mama ist jetzt 80 geworden im November, ja, also ist schon ja Jahrgang 44 und also für eine Frau ihrer Generation, die auch quasi aus nicht aus reichen Verhältnissen kam, hat sie da wirklich viel, viel für sich erreicht. Und mein Vater auch sehr lustig, weil er eigentlich war er Musiker. Also er hat schon die Künstlerseele auch in sich getragen, aber wurde eben von zu Hause aus auch so darin beschnitten, dass sie gesagt haben, nein, 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 das geht alles überhaupt nicht, du musst was Solides machen. Also mein Vater war in einer höheren Beamtenlaufbahn, ja. Also war
Okay.
darin natürlich nie glücklich und hat wahrscheinlich Zeit seines Lebens bereut, ja, nicht doch seiner Künstlerseele gefolgt zu sein. Aber vielleicht macht er das jetzt. Er ist leider sehr früh verstorben, mit 63 bereits. Also sprich, an meinem 40. Geburtstag habe ich ihn beerdigt. Ja, also viel, viel zu früh mit 63. Und jetzt, also Fili war noch total klein. Der war noch nicht mal 3 Jahre alt. Kann sich auch ganz schwer eben nur an seinen Opa erinnern. Im gleichen Jahr hat er den anderen Opa auch verloren, also den Vater von Sven. Und ja, das war schon, ist schon komisch. Also für ihn ohne Opa aufzuwachsen war sicherlich seltsam. Aber was mein Papa natürlich mir schon gezeigt hat, ist, dass er es durchaus verstehen konnte. Also, dass eben dieses andere Ding noch in mir war und dieses andere Feuer in mir brannte und ich da meinen Wünschen und my hopes and desires auch irgendwie folgen musste und ja, und jetzt irgendwie nicht Gymnasiallehrerin werden konnte. Vielleicht könnte ich das ja jetzt nochmal nachholen. Ist ja gerade so ein Lehrermangel überall.
Ja, es gibt ja Lehrermangel, genau, ja.
Ja, ja, eben,
der ist
genau.
Ja vorhanden, ja. Aber das heißt, damals, was dich angetrieben hat, war, du wolltest einfach mehr. Du wolltest nicht, du konntest dir so einen Alltag nicht vorstellen oder du wolltest die Welt sehen, was du auch gesagt hast, oder du wolltest, weil ich meine, du bist ja.
Also zumal ich habe als Kind schon immer geschauspielert, ja. Mir hat, als ich 4 Jahre alt war, hat meine Urgroßtante zu mir gesagt, du wirst auf jeden Fall mal Schauspielerin. Das hat sie auch meinen Eltern, meinen Großeltern alle gesagt, ja. Ihr werdet sehen, die wird auf jeden Fall Schauspielerin. Und ich weiß nicht, warum ich mir das so gemerkt habe, weil 4 Jahre liegt ja doch schon eine Weile zurück oder lag auch schon zu meinen Studienzeiten eine Weile zurück. Aber ich wusste das irgendwie immer und habe ja auch als Kind schon Theater gespielt. Aber eben, naja, ich kam aus einer kleinen Stadt. Ne? Also das Stadttheater in Geldern war jetzt nicht groß. Also ja, wenn einem die Weltstadt dann nicht sofort so viele Möglichkeiten bietet, sondern das Kleinstädtchen einen da ein bisschen beschneidet, dann ist dann sehr früh klar, wenn man auch so ein Freigeist ist, wie ich es auf jeden Fall war und ein Stück weit definitiv immer noch bin, dass man dann einfach raus muss da, klar.
Und jetzt sag mal, du bist zum Film oder zum Fernsehen auch gekommen über das Modeln dann. Oder gab es da so ein Schlüsselerlebnis oder gibt es irgendwie?
Das war ja die Zielsetzung. Also das Modeln war für mich das Tool. Also ich habe einfach nur Mittel zum Zweck genutzt, um dahin zu kommen, wo ich hin will.
Okay, das heißt, es war immer für dich von Anfang an klar, du willst eigentlich zum Film.
Genau.
Okay.
Ja, also Film und Fernsehen oder von mir aus auch die Bühnen. Ich habe ja auch zwischendurch Theater gespielt. Also in den 90ern habe ich ja irgendwie Musical in Düsseldorf nicht am Opernhaus, sondern am Schauspielhaus gespielt. Und also Theater ist auch toll.
Auf was wirst du am meisten angesprochen, was deine Karriere betrifft?
Ja, ist unterschiedlich, weil das, was eigentlich mein größter längerer Erfolg war natürlich Lex, ganz klar. Aber in Deutschland wurde das ja sträflichst behandelt. Also war quasi nicht existent in Deutschland. Also das hat ja so eine kleine Nische irgendwie nur gut gefunden hier. Das ist ja im normalen TV, glaube ich, sowieso wurde nur 1 oder 2 Staffeln gezeigt. Und das war es dann auch. Und es hat aber eben ansonsten mit jeder Season, die wir mehr und mehr gedreht haben, hatten wir auch mehr Länder, in denen es dann gezeigt wurde. Also das lief, glaube ich, in der letzten Saison, die wir hatten, waren es 130 Länder, die das gekauft hatten und wo das super erfolgreich war, außer eben in Deutschland. Ja. Also hier wurde ich dann bestimmt eher auf die deutschen Serien angesprochen, die ich dann gemacht habe. Viele kannten mich dann aus Nicola oder kannten mich aus, also mit Marile Milovic oder Ritas Welt oder eben tatsächlich noch geliebte Schwestern oder diese Sachen eben aus den 90ern, bevor ich letztendlich nach Kanada und dann in die USA ging. Total Recall 2070, das hat man dann schon auch in Deutschland gesehen. Also zumindest haben mich darauf angesprochen. Aber da war ich ja im Prinzip, also habe ich dort ja damals meinen Ex-Verlobten kennengelernt, aber bei ihm war ich ja quasi zu Gast. Also das war ja nicht meine Serie, während eben Lex ja schon mein Baby wurde und ich war ja über mehrere Jahre eben die Hauptdarstellerin. Also
Lex habe ich immer das Gefühl, dass es eigentlich jeder kennt hier in Deutschland, aber ganz nicht alle, also oder wenige haben es dann gesehen, wirklich dauerhaft. Aber
die es gesehen haben, haben es meist nicht verstanden.
Ja. Das mag sein. Aber das ist so, trotzdem ist es jedem ein Begriff. Also das irgendwie schon. Mhm. Jetzt, was du sagst, zum Beispiel Total Recall 2070, glaube ich, heißt es. Das finde ich natürlich, ich bin ja ein großer Filmfreak auch, finde ich natürlich faszinierend, weil das war ja damals dieser Versuch, auch diesen Film Total Recall als Serie halt einfach zu produzieren. Das wissen viele gar nicht. Also an vielen ist es total vorbeigegangen.
Ursprünglich, ehrlich gesagt, war die Serie geplant als Blade Runner-Serie.
Okay, tatsächlich, ja.
Und die haben erst sehr spät das ganze Ding dann umbenannt. Warum auch immer, ich weiß es gar nicht mehr, da muss ich nochmal nachfragen. Ich habe immer noch Kontakt zu Jeff King, der ja mittlerweile Umbrella Academy, solche Sachen gemacht hat zum Beispiel, oder auch diese Jane Doe-Geschichte, wie hieß es denn jetzt, die Frau, die da in der Tasche gefunden wird, wie hieß es denn?
Die Frau, die in der Tasche gefunden wird?
Ja, in New York. Und dann ich weiß, wer sie ist.
Okay.
Come on, eine meiner Lieblings, Blind, nein,
Ja,
Blind,
schreibt es
Blind,
uns in die Kommentare, wenn ihr wisst da draußen, welche Serie es ist. Schreibt es uns in die Kommentare. Ich weiß es gerade
Bitte,
auch nicht, aber es klingt interessant. Ich will es gucken. So.
ja, doch, also es war so in den 2010ern echt meine Lieblingsserie.
Ja,
Ich
alles
gehe rauf
klar.
und runter geguckt, Hallo Gehirn, kommt gleich.
Aber das heißt, so ein bisschen so wie jetzt dann bei Total Recall der Serie mitzuspielen, ist dann auch durch Lex passiert, dass man auch international auf einmal Angebote bekommen hat.
Ja, richtig, ja. Oder dann später eben Annihilation Earth. Aber auch das, gut, das war ja dann schon mit Nick Lyon, mit dem ich meinen allerersten Film überhaupt gedreht hatte in den 90ern. Damals Hell Child, also Hilda Humphrey. Dieser Kurzfilm, der schlug ja auch ziemlich Wellen. Und Nick hat halt immer gesagt, ja, wenn ich irgendwann einen großen Film mache, dann bist du auf jeden Fall wieder mit dabei. Ich hatte auch damals versucht, ihn dann mit zu Lex zu holen als einen der Regisseure. Das mir bei ihm zwar dann irgendwie nicht gelungen, weil irgendwie aus zeitlichen Gründen klappte das irgendwie nie. Aber ja, da habe ich mich natürlich auch gefreut, dass ich dann irgendwann mit ihm nochmal gedreht habe. Ja. Jo. Also Sophie, das war gerade nur dieser kleine Seitenausflug zum Thema Total Recall 2070, was eigentlich die Blade Runner Series hätte werden sollen. Ich werde Jeff King nochmal danach fragen, warum es dann Art Montgomery damals umbenannt hat oder was da die Motivation oder der Grund dafür war.
Ja, das würde mich auch mal interessieren, letzten Endes, aber ich weiß nicht genau, weil ich jetzt nicht das genau recherchiert habe, wann die rausgekommen ist, aber ich glaube, es war so 99 oder sowas, war irgendwie sowas, gell, war es irgendwie.
99, 2000, ich glaube, ich habe
Ja.
den 2000 gedreht. Oder war es noch Ende 99? Bin mir gar nicht sicher.
Und ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich was damit zu tun gehabt hat, dass eben der Film ja, also Total Recall war erst kurz vorher gedreht worden, Blade Runner lag schon ein bisschen zurück.
Ja,
Also
genau.
so vielleicht deshalb, gell, dass man auf diesem Hype da
Wirklich.
gesurft ist und so.
Ja.
Ja, ich meine, also als ich jetzt ein paar Sachen gesucht habe von dir und auch so Interviews noch mir angeschaut habe, meistens auf dem roten Teppich, muss man sagen. Also es gibt leider ganz wenig von dir, wo du wirklich da sitzt und erzählst, sondern es ist mehr. Und dann habe ich auch gedacht, aber wahrscheinlich hast du dich daran gewöhnt. Du wirst natürlich, vielleicht ist es auch normal, also auf dem roten Teppich ist es wahrscheinlich normal, aber es wird natürlich immer wieder über dein Privatleben, deine Beziehungen, und so weiter. Eigentlich immer nur das wird eigentlich gefragt. Nicht so viel über das, was über deine Arbeit, oder? Hast du dich daran gewöhnt?
Ja, wahrscheinlich habe ich mich deshalb auch daran gewöhnt, weil natürlich seit der Geburt meines Sohnes ich ja wirklich nur noch mal hier, mal da, mal dort mal einen Film gedreht habe. Also es wurde ja sehr, sehr viel weniger. Und ich habe damals aber auch gleich gesagt, da ich schon, also jedenfalls für die Anfang 2000er, da war das noch so, dass ich quasi ja schon spätgebärend war. Und hatte einfach schon so dieses Gefühl von, okay, ich habe was erreicht für mich. Also ich hatte jetzt nicht mehr diesen Druck und dieses extreme Desire, ich muss jetzt weiter hardcore an meiner Karriere arbeiten, sondern ich konnte mich ein bisschen entspannter zurücklehnen und sagen, so, ich möchte wirklich sehr bewusst, wenn ich es tatsächlich noch schaffen sollte, ein Kind zu bekommen. Und ich meine, jetzt rückblickend würde ich sagen, was, du warst doch erst 38, was soll das denn? Ja, aber ich dachte tatsächlich mein Leben lang bis zu dem Moment, ich würde keine Kinder bekommen in diesem Leben. Und als das dann kam, war das für mich irgendwie das größte Geschenk auf Erden. Und dachte ja, das will ich aber jetzt wirklich so intensiv miterleben, wie ich alles andere in meinem Leben sehr intensiv versucht habe zu leben. Und das war immer ganz klar, dass er da oberste Priorität hat. Und da ich dann ja auch mich, als er nur 3 Jahre alt war, haben Sven und ich uns bereits getrennt. Und mein Vater verstarb im gleichen Jahr. Also ich habe dann immer gesagt, wow, irgendwie alle Männer aus meinem Leben, die wichtig waren, waren plötzlich weg. Kein Opa mehr, kein Vater mehr und der Mann auch weg. Also das war schon ein krasses Jahr. Und ab da hatte ich noch mehr das Bedürfnis eben. Das macht, glaube ich, jeder alleinerziehende Elternteil, dass er dann versucht, eben ja, das so ein Stück weit auszugleichen und für das Kind beides zu sein. Auch wenn man immer daran scheitert, selbstverständlich kann man das eben nicht. Ich kann keinen Vater ersetzen, aber Ja, zumindest will man automatisch dem Kind eben noch mehr Aufmerksamkeit und Liebe geben, als man das eh schon will. Ja? Und das Allerunwichtigste war eben in dem Moment, dass ich sage, na, ich bin jetzt erstmal und mache mal hier und mal da und mache meine Karriere irgendwie weiter. Und als Willi sehr klein war, konnte ich ihn zumindest dann immer noch mitnehmen und meine Mama ist dann als Babysitter mitgereist, also so wie eben bei Annihilation Earth. Oder auch späteren Sachen dann noch, gut, als er dann nicht mehr so ganz klein war oder schon im Kindergarten oder in der Grundschule, da konnte ich dann eben ja auch mal ein paar Tage weg sein und mal das eine oder andere dann doch drehen. Ja, aber es war eben nicht mehr so meine wirkliche Lebenspriorität, also nicht mehr der Drive, auch wenn ich es immer sehr, sehr geliebt habe, aber das Kind war eben wichtiger.
Ja, das verstehe ich. Das kann ich gut verstehen. Ich habe ja auch eine Tochter und so weiter und ich habe auch aus privaten Gründen, als sie relativ klein war, war ich auch relativ gefordert. Also gibt auch eine Mutter, die hat sich natürlich auch um das Kind gekümmert und so weiter, aber ich habe trotzdem gemerkt, okay, so mit meiner kreativen Arbeit, ich habe ja früher auch Kurzfilme und so gemacht und das kann ich nicht mehr so machen einfach. Also ich meine, ich kann das natürlich machen, aber dann habe ich halt nicht diese Zeit mit meiner Tochter, kann nicht so für sie da sein. Am Anfang war es auch relativ wichtig, dass ich viel da bin. Und dann das war eigentlich gar keine Frage. Und natürlich aber dann, als sie älter geworden ist, jetzt ist sie 16, fängt sie ja natürlich an, ihr eigenes Leben zu leben. Und ich bin hab dann irgendwann wieder angefangen. Gut, jetzt zwangsläufig auch ein bisschen durch Corona kam ja diese Podcast zustande, oder jetzt diesen Podcast zum Beispiel, den ich mache. Aber natürlich dieses wieder zurückkommen dann und zu sagen, ah, jetzt kann ich eigentlich wieder, also ich bin jetzt wieder, sie fängt jetzt langsam an, flügge zu werden, weißt du, und jetzt kann ich irgendwie auch mich wieder meinen Sachen widmen. Geht dir das auch ein bisschen so? Wie alt ist denn dein Sohn, wenn ich fragen darf?
Philly ist jetzt 19
Neun, ah ja, gut, neun.
und es war klar, natürlich durch den Wechsel nach Thailand, also wir sind da hingezogen, da war er 15 und also 15 bis 18,5 waren wir quasi dort. Oder nee, er war noch nicht mal 15, ich glaube, er war noch 14, wurde dann aber in dem Jahr, als wir dann da waren, 15. Also ja, genau, 2020. Und ich habe schon gemerkt, dass A, durch diesen Umzug er einerseits sehr viel selbstständiger geworden ist und auf der anderen Seite durch die Pandemie, aber gerade diesen Teenagern, also die in der Zeit zwischen 14 und 17 waren, denen fehlt einfach ganz viel an Außeninformation, sage ich jetzt mal, oder einfach gelebtes Leben, was sie eben nicht gehabt haben, wo die dann täglich, selbst wenn sie noch Schule hatten, das war zumindest in Thailand so, auch wenn er im zweiten Jahr, also 21 hatte er dann ja Schule, also 2020 hat er Online-Unterricht gehabt, aber 21 ging er dann eben bereits dort physisch in die Schule und danach waren aber alle sofort immer zu Hause und es waren immer noch so diese Aktivitäten so, ja, nach der Schule mit allen irgendwo abhängen und diese Freundschaften leben, wie wir das, also zumindest wie ich das als Teenager hatte, das wurde eben nicht gelebt und deshalb sage ich immer, die sind eigentlich alle schon so ein, zwei Jahre von dieser harte Entwicklung einfach ein Stück zurück. Auf der anderen Seite haben die natürlich ganz viele andere Sachen dann gemacht und erlebt und sind dann technisch sehr viel versierter und ich weiß nicht was, ja. Aber also das merke ich bei ihm halt schon, dass er jetzt so ein paar Dinge erstmal nachholen wollte, auch nachdem er jetzt fertig war mit der Schule, dass er sagt, ja, aber ich muss jetzt erstmal mit meinen Freunden hier und wir müssen was machen und wir reisen dahin, dahin, dahin. Ich meine, gut, gegen das Reisen kann ich nicht so viel sagen, weil habe ich ihm ja bestens vorgelebt und eigentlich habe ich auch jetzt so ein bisschen mein Hauptgedanke, wer seinen Kindern die Welt zeigt, darf sich nicht wundern, wenn sie in ihr Leben wollen, ne? Also, das ist ja auch so. Also ich darf mich jetzt wirklich nicht darüber wundern, wenn Philly sagt, ja, aber ich will jetzt aber da leben oder vielleicht doch lieber da, aber ich gucke mir beides erstmal an. Well, who am I to say,
Ja, klar,
dass
absolut.
er das
Und
nicht tun sollte? Also
ja.
klar, das muss er eben für sich jetzt rausfinden und hat sich eben verschiedene Unis jetzt auch angeguckt in den letzten 1,5 Jahren bereits, wo er gerne hin wollte und manches wird jetzt vielleicht, also etwas wird jetzt hoffentlich funktionieren, auch wenn das, was wir eigentlich vorhatten, eben in Dubai, dass er da studieren wollte, dass das jetzt leider wohl erstmal nicht funktioniert.
Aber das, was du jetzt sagst, mit so, wird fast sagen, wie so eine verlorene Generation. Ich kenne das ja, ich habe ja eine Co-Moderatorin noch, die Carla, die ist 20 Jahre jung, die erzählt das auch öfter mal. Also, dass das so, weil meine Tochter, dadurch, dass sie 16 ist, war die noch relativ klein und dann in dieser Corona-Zeit hat sie es noch nicht so mitgekriegt. Aber diese Generation, die jetzt halt so um die 20 sind, die haben genau diese Jahre gehabt, eigentlich sehr wichtige Jahre, die sie größtenteils zu Hause verbracht haben, ja.
Ja, genau, das sehe ich auch so. Also spüre ich ganz, ganz deutlich. Also
Ja.
wo einerseits auch so ein Stück so eine Hemmung ist, die Generationen davor nicht hatten. Also eine Hemmung eben nach außen zu gehen. Und zum Glück, wie gesagt, hat Philly den Wunsch sowieso. Aber auch im Umgang eben mit Freundschaften, die Kommunikation, das war so, als wenn die das erstmal später noch wieder anders lernen mussten. Also eben nicht nur alles über wir texten uns, ja, also sind wir befreundet, sondern treffen.
Ja, das,
Irgendwo
dieses
zusammen
Soziale,
was machen.
dieses Soziale,
Etwas
das.
tun, ja. Ja, das ist wirklich das, was die erstmal ein Stück weit, ja, wo die Büchse erstmal aufmachen mussten.
Ja. Aber letzten Endes heißt das, weil ich das gefragt habe, mit diesem, bist du das gewohnt, dass du mehr, das ist ja wie so auch Boulevard letzten Endes, so
So, ja, richtig, das war die Frage.
diese, ja, weißt du, so ein bisschen, glaube ich, ist es dann für dich so gewesen, dass du sagst, okay, ich habe mich dafür entschieden, für meinen Sohn da zu sein, was ich toll finde. Und dann sagst du, okay, ich bin aber trotzdem immer noch irgendwie auch teilweise eine öffentliche Person. Ich werde vielleicht mal dahin eingeladen, dann gehe ich dahin. Und dann ist es relativ logisch, dass die Reporter da am Rand sagen, ach, sie sind ja jetzt dahin gezogen. Ach, sie haben ja jetzt eine neue Beziehung. Wie ist das denn? Und so, dass sie halt dann primär das halt auch fragen. Das ist, meinst du, ist auch
Ja,
eine logische Entwicklung
das
sozusagen?
war vor allem dadurch eine logische Entwicklung, als wir eben gesagt haben, okay, wir sind oder werden ein Teil von Goodbye Deutschland sein.
Ja.
Als wir das gemacht haben, da war natürlich klar, dass in dem Moment schon ja, auch sich mehr auf das beziehen wird, was wir gerade leben. Und ich meine, ich habe auch in den letzten 2 Jahren, habe ich ja zwei Filme gedreht, die zwar jetzt noch nicht draußen sind, aber die toll waren. Also junge Regisseurin aus Island ursprünglich, die aber in Amerika aufgewachsen ist und dann in Deutschland Regie studiert hat. Und ja, also das war ein sehr toller Frauenfilm auch.
Genau, das wollte ich fragen, was für Genres sind das? Was sind das für Filme, für Arten von Filme? Also was für Genres?
Also es war schon also keine Comedy, weil ich bin ja eigentlich spezialisiert auf Comedy normalerweise oder auf Dark Comedy. Also auch nicht so diese deutsche Comedy, aber das war schon eher Drama, aber auch so, ja, schon irgendwie so ein Frauenfilm mit Hintergrund.
Okay.
So ein bisschen, ja. Und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, die arbeiten gerade noch, also es wird, glaube ich, der Working Title wird jetzt anders lauten. Also gucken wir mal.
Schauen wir mal, wir bleiben dran. Aber sag mal, die von Goodbye Deutschland, weil du das gesagt hast, sind die auf dich zugekommen?
Ja, ich meine, es ist logisch, wenn Deutsche irgendwohin anders auswandern in ein anderes Land und dann das auch noch Leute sind, die vielleicht der ein oder andere doch kennt, weil sie so ein bisschen prominent sind oder auch dem einen oder anderen mehr prominent sind, dann ist das klar, dass sie dann anfragen, ob man nicht Lust hätte.
Musstest du überlegen? Also hast du gleich gedacht, ja, das mache ich?
Nee, wir haben schon natürlich gemeinsam überlegt, weil Philly ist ja Teil der Geschichte auch. Also ich bin ja nicht alleine ausgewandert und das haben wir uns schon gut überlegt. Also ob das unser Format sein könnte, sollte, welche Vor- oder Nachteile das hat. Also ja, natürlich ist das immer hier so ein Stück weit Eigenwerbung, mehr oder weniger. Wenn man jetzt nicht ein Produkt hat, was man da verkauft oder eben sein Schnitzelrestaurant hat oder sonst irgendwie was oder ein Fitnessstudio, dann ist man eben selbst dann quasi das, was man bewirbt. Und das ist eben immer die Frage. Also früher war ich ganz schlecht darin, Werbung für mich selber zu machen. Also ich konnte alles Mögliche verkaufen, aber bloß nicht mich selber. Und das mache ich auch nicht gerne. Insofern muss man da so zunächst einmal die Scheu ablegen und sich viel mehr öffnen, weil auch bei Deutschland ist ganz, ganz anders, ja, von der Art der Interviews oder die ganze Herangehensweise ist anders als jetzt zum Beispiel ein Interview für, weiß ich nicht, für RTL Exklusiv. Ja, oder irgendwas bei ProSieben Red. Ich habe ja für alle möglichen Sender Interviews gemacht, auch früher schon. Aber da ist eben immer noch mehr diese Distanz da. Und genau diese Distanz, die muss man ja verlieren, wenn man bei so einem Format wie Goodbye Deutschland dabei sein möchte, muss man viel mehr aufmachen können und Nähe zulassen können. Und das fiel mir am Anfang total schwer. Also da wollte ich wirklich immer noch so machen, um den Zuschauer ein bisschen ja, außen vor zu halten.
Kommen die immer mal so vorbei? Also ich meine natürlich geplant, aber ist das immer so, dass die so sagen, ja, die Woche wieder und dann die Woche drehen wir wieder? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also das ist ja immer, selbst wenn es eben eine Sendung ist, dann wird die manchmal aufgeteilt eben in genau zwei Drehtage in der Woche und dann vielleicht noch mal zwei Monate später. Und das wird halt eben zusammengenommen für Sendung XY. Die sind ja auch oft doch sehr zeitversetzt,
Ja.
die Ausstrahlungsdaten. Und ja, also das war schon sehr, sehr gut geplant immer bis jetzt. Also wir sind ja schon auch noch Teil der Geschichte. Auch wenn sich unser Auswanderungsland gerade im Wandel befindet. Also da wurde natürlich bereits gezeigt, dass wir Thailand für uns beendet haben, aber immer noch ein Lager dort haben. Also so wie andere einen Koffer in Berlin haben, haben wir immer noch ein Storage Room in Bangkok. Great.
Das klingt auch
Ja.
ganz gut, finde ich. Klingt gut. Klingt fast wie ein Lied. Klingt alles
Oh
gut.
ja, genau. Ich werde mal bei Claudia Effenberg anfragen, ob sie mich da unterstützen
Aber
könnte.
ich hab gesehen, ich habe einen älteren Ausschnitt gesehen, wo du bei Viva noch bei Stefan Raab sitzt und singst. Und ich finde, du kannst echt toll singen. Also, das habe ich, wusste ich gar nicht, aber du hattest auch mal eine CD, gell? Du hattest einen Song auch.
Ja, ich hatte sogar, also genau, in den 90ern hatte ich so eine typische 90er-Jahre-Nummer, ne?
Okay.
Die in den Charts war auch. Also jetzt nicht in den Top 10, aber sie war in den Charts. Ja. Und ich habe später dann, also abgesehen jetzt, dass ich irgendwie Operette und Musical gesungen habe, habe ich tatsächlich ja jetzt die letzten 15 Jahre immer Musik gemacht. Also weil Musik, gut, mit einem Vater, der halt auch Musiker im Herzen war und auch schon sehr früh habe ich mit meinem Dad immer gesungen. Also ich habe Musik schon mindestens immer so sehr auch im Blut gehabt wie das Schauspielen und habe eben ja bis jetzt vor kurzem mit James Armstrong und Jim Elquist in Laguna Beach Musik gemacht und habe mit denen Songs aufgenommen über mehrere Jahre. Und dass wir jetzt gerade in LA waren, war eben dem traurigen Umstand geschuldet, dass der James Armstrong jetzt kurzfristig verstorben ist.
Ah,
Und
okay.
das war wirklich sehr, sehr hart für uns, weil er auch für Philly seit Philly anderthalb, 2 Jahre alt war, irgendwie wieder immer wie sein Onkel in Los Angeles beziehungsweise in Laguna Beach war. Und er unser ganz, ganz enger Vertrauter und wie so ein Mentor auch, vor allem für Philly war. Also gerade, wo wir vorhin sagten, er hat kein Opa mehr und ist auch ja, sehr viel ohne Sven eben aufgewachsen. Da war auf jeden Fall James Armstrong schon die Person, die da ganz, ganz viel sehr positiven Einfluss auf ihn hatte und mir auch immer mit Rat und Tat zur Seite stand. Also abgesehen davon, dass wir zusammen Musik gemacht haben. Und ja, leider mit seinem Versterben ist jetzt auch, sind die letzten Songs, die wir aufgenommen haben, sind irgendwo in seiner Welt noch auf irgendwelchen
Okay.
analogen Spuren gefangen. Ich hoffe, ich werde sie irgendwie noch bekommen. Aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass zumindest die Songs, auch wenn die jetzt alle nicht perfekt zu Ende produziert sind, sondern eigentlich alle sehr roh sind, und wir auch nur zu einem der Songs bereits so einen Ansatz von einem Video hatten, habe ich mir eigentlich überlegt, dass ich das gerne schon raus in die Welt geben möchte jetzt. Und ja, dass ich das so ein Stück weit auch James noch zurückgeben will.
Ja,
weil
warum
es ist
nicht?
sehr, sehr schön. Also es sind schon sehr, also schon so ein bisschen California Vibe natürlich, von der Art her, aber Philly sagt immer, Mama, die sind toll, die Lieder, die passen genau in diese Zeit jetzt und du musst zusehen, dass du die irgendwie mal raus in die Welt bringst. Also ja, ich werde mal schauen, wie ich das bewerkstelligt kriege.
Ja, aber es ist auch, ich muss nochmal das sagen, weil du jetzt das auch schon jetzt nochmal sagtest, eben mit so fehlender Vaterfigur oder Großvaterfigur und so. Ich bin zum Beispiel, mein Vater hat die Familie früh verlassen, mein Großvater ist verstorben im Urlaub, als ich 10 war und so weiter. Und ich glaube trotzdem, dass man sich, also ich bin nur mit Mutter und Großmutter groß geworden und ich glaube trotzdem, dass man sich so seine männlichen Vorbilder irgendwie sucht. Also dass man es schon irgendwie trotzdem hinkriegt, weißt du, so glaube ich. Entweder wie du sagst, Freunde dann, der Familie möglicherweise oder so. Aber ich glaube auch in der Kunst. Also bei mir waren es wirklich auch manchmal fiktive Figuren aus Filmen, irgendwelche Schauspieler, die waren dann meine Vorbilder. Die Werte, die die hatten, waren dann auch meine Werte. Und also man sucht sich immer irgendwas, weißt du? So,
Ja,
glaube ich.
richtig. Stimmt.
Also das ist, man ist nicht verloren. Das meine ich so irgendwie. Das ist
Ja.
ja. Also ich kenne das selber. Ich weiß selber. Mich hat schon mal jemand auch gefragt, die auch alleinerziehend ist, hat gesagt, ja, wie war das für dich? Oder weil sie auch immer sich diese Gedanken gemacht hat um ihr Kind, ja, gesagt hat, wie ist das, wenn das war noch ein bisschen jünger, das Kind, so, wie ist das jetzt, wenn das Kind alleine, ohne Vater groß wird und so, ja, wie war das für dich? Und ich glaube, dass man da ganz gut rauskommen kann. Das ist natürlich auch nicht, aber man kann es schon, es gibt eine große Chance dafür, ja. So.
Ja, ich hoffe, dass ich irgendwie nicht alles falsch gemacht habe.
Nein, darauf
Aber
keinen.
ich meine, vom Grundsatz her wusste ich immer, dass ich das schaffen werde. Also, weil viele gesagt haben, ja, aber hattest du denn nicht Angst, also insbesondere jetzt in der Pandemie auszuwandern, haben viele gesagt, bist du denn völlig irre? Alleine mit Kind, mit einem Teenager jetzt nach Thailand auswandern, du lieber Himmel. Wie schaffst du das denn überhaupt? Und ich sage, so, ja, wie? Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, groß, wie ich das schaffe. Für mich war ganz klar, wir schaffen das. Also, ja. Aber meine Mutter hat mir eben auch immer schon da ein sehr, sehr positives Beispiel eben vorgelebt, weil ich mit ihr auch seit meinem 8. Lebensjahr alleine war. Aber es ist tatsächlich was anderes. Eben Mutter-Tochter-Gespann ist was anderes als Mutter-Sohn-Gespann. Und weil ich
Ja.
glaube, dass oftmals die Reibung am gleichgeschlechtlichen Elternteil höher ist und man an dem eigentlich mehr wächst als am gegengeschlechtlichen Elternteil. Insofern, ja,
Das
freue ich
mag
mich
sein.
immer sehr, wenn Feli und Sven dann doch Zeit miteinander verbringen mal. Und jetzt in den letzten Sommern haben sie das ab und zu mal hingekriegt und das ist sicherlich gut für beide.
Natürlich, absolut. Und ich glaube natürlich, weißt du, ich denke natürlich, wenn man jetzt, also mit dem Auswandern auch, ich glaube, wenn du sagst, weißt du, ich war in New York an der Schauspielschule und du hast ja schon relativ früh dann ja, bist du ja deinen Weg gegangen, du hast ja auch diese Erfahrungswerte. Ich glaube, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, hier Tante Hilde in Buxtehude, die irgendwie noch nie raus war und die soll dann nach Thailand, auch noch in der Corona-Zeit, dann kriegt die ja einen Anfall, ja. Und ich glaube, das ist, glaube ich, der große Unterschied. Also du hast ja diese Skills sozusagen, die man braucht oder auch diese Angstfreiheit, die hast du dir ja wahrscheinlich über Jahre erarbeitet, glaube ich, oder? Für so einen Schritt.
Nee, tatsächlich habe ich die mir nicht erarbeitet. Also die ist, glaube ich, einfach da.
Ist einfach da, okay, gut, ja.
Also da war nichts mit erarbeiten. Also im Gegenteil, im Nachhinein habe ich dann oft gedacht, so, ach so, stimmt. Ja, deswegen haben die sich alle so Gedanken gemacht, aber.
Ja. Aber weißt du, da muss ich dir sagen, ich war mit 20, war ich in Los Angeles. Wenn jetzt meine Tochter manchmal so sagt, ey, ich will dann, ab wann kann ich da und da hin? Und dann sage ich immer so, nein, bitte, ich werde wahnsinnig, wenn du da hinfährst. Und dann denke ich so, ich war mit 20, war ich zweimal in Los Angeles, weil ich wollte unbedingt Drehbuchautor werden. Dann bin ich da mit meinen Drehbüchern, die habe ich übersetzen lassen, bin ich dann im Rucksack da nach Los Angeles. Ich hatte auch einen Freund da, aber beim zweiten Mal bin ich ganz alleine hin. Und aus heutiger Sicht denke ich so, Moment mal, ich war ja erst 20. Und dann bin ich klar, haben dann irgendwie alle so gedacht, willst du jetzt wirklich alleine nach Amerika? Und für mich war das damals überhaupt kein Thema. Ja.
Ja, genau. Ja. Ja, aber ich glaube wirklich, das hat man entweder irgendwie so ein Stück weit im Blut oder eben nicht. Und wenn man das nicht hat, dann soll man es vielleicht auch wirklich besser sein lassen, weil bevor man sich dazu zwingt oder angstbehaftet in die Welt hinausgeht, das ist es einfach nicht. Also Ich glaube, da sollte wirklich jeder das tun, was sich im Herzen und im Kopf am besten anfühlt und dem
Aber
möglichst treu bleiben.
war es denn in dieser Corona-Zeit in Thailand, also gab es da Schwierigkeiten sozusagen? Gab es dann auf einmal, sagen wir mal, Ausgangssperren oder irgend sowas?
Ja, natürlich,
Ich
klar.
glaube.
Also abgesehen davon, dass da natürlich die ganze Maskenpflicht überhaupt nicht in Frage gestellt wurde, sondern das war völlig normal. Also das ist ja auch jetzt noch so, wenn man erkältet ist da, dann zieht man natürlich eine Maske auf, bevor man in die U-Bahn, eine S-Bahn oder sonst was geht. Ja, also das ist eine andere Selbstverständlichkeit in mehr, also nicht nur in Thailand, aber auch dort, ja, in mehreren asiatischen Ländern, wo man das eben nicht als Freiheitsbeschneidung empfindet, sondern als Selbstverständlichkeit. Also, dass man nicht den anderen mit seinen eigenen Viren irgendwie belastet. Und dazu musste nicht erst die Corona-Pandemie geboren werden. Das war da vorher auch schon so. Oder auch, die sind natürlich auch gewohnt, sich vor Smog zu schützen. Da haben wir natürlich Glück gehabt in Bangkok, weil durch die Pandemie waren nicht so viele Autos unterwegs, weil die Leute eben ja doch mehr zu Hause blieben. Und wir haben Bangkok so grün und so gut riechend erlebt, wie wahrscheinlich davor und danach lange nicht mehr. Also wir haben wirklich da die Top-Zeit mitgenommen. Es waren dann schon auch abends ja bestimmte Zeiten, eben wann man nicht mehr raus sollte zur krassesten Phase, aber eigentlich habe ich es nicht als so schlimm dort empfunden. Wir haben insgesamt, glaube ich, nur 2 Wochen gehabt, wo wir auch dann nicht in unseren Pool durften, weil ich hatte eine Wohnung gemietet für uns in einem sehr, sehr schönen Haus, eben mit Pool, also so ein Innenhof, ein ganz toller Pool war und oben der Hundeauslauf und Barbecue Area und also so ganz viele Sachen oben auf dem Dach auch. So dass wir eigentlich, ich habe einen Fitnessraum gehabt, da musste man dann halt, wenn man rausging, musste dann eine halbe Stunde gelüftet werden, bevor dann die nächste Partei da rein konnte. Und im Pool durften vielleicht dann nicht mehr als irgendwie 4 Leute schwimmen gleichzeitig. Aber tatsächlich gab es in der ganzen Zeit nur 2 Wochen, wo der komplett gesperrt war, weil es so krass streng gerade war. Aber eigentlich hat sich das da schon gut angefühlt. Dort zu sein, meine ich jetzt. Also nicht die Pandemie, aber dort zu sein und nicht irgendwo anders zu sein. Und wir hatten ja zu Beginn auch Mallorca ausgetestet, weil wir nicht zurückkamen nach Thailand. Also wir waren, als die Pandemie losging, waren wir gerade in Thailand. Also wirklich ganz am Anfang, als man noch gar nicht wusste, was ist das denn, was da irgendwie in China gerade passiert. Und mir dann Leute sagten, um Gottes Willen, China ist nicht weit von Thailand, ja, was, da kommt was auf euch zu. Aber ich sage, nee, nee, alles in Ordnung. In der Zeit war Philly eigentlich dort, oder ich war mit ihm dort zu einer Ayurveda-Kur oder ayurvedischen Behandlung, besser gesagt, bei einer Kur denkt man immer nur so an so ein bisschen Wellness, weil es ihm in der Zeit nicht so gut ging. Und er war auch von der Schule befreit zu der Zeit. Also von der deutschen Schule, um eben ja sich da diesen Behandlungen unterziehen zu können. Und in der Zeit haben wir dann beantragt, dass er Online-Unterricht machen könnte. Das war auch ein Riesenprozess in Deutschland, weil das zunächst einmal nicht bewilligt wurde, bis wir dann eine Senatorin gefunden haben, die das bewilligt hat, dass er diesen Online-Unterricht machen darf. Und dann ging die Pandemie los und plötzlich wollte jeder, also als wir es gerade bewilligt bekommen hatten, wollte jeder irgendwie wissen, oh, wie macht ihr das und was ist das für eine Schule? Und selbst normale Schulen haben sich dann das Beispiel unserer Online-Schule, die Philly machte, dann vorgeknöpft und gesagt, ja, könnt ihr uns zeigen, wie das geht überhaupt? Also ja. Insofern haben wir dann den Kampf, den wir dann so ein halbes Jahr lang gekämpft haben, der erledigte sich dann quasi von selber, weil keiner konnte mehr in die normale Schule wandern. Aber ja, also zu der Zeit hatte er eben tatsächlich auch die Schule in Thailand ja noch nicht, sondern er hat eine deutsche Online-Schule gemacht, um zumindest seinen 10. Klasse-Abschluss dann damit zu erledigen. Wir kamen aber dann, nachdem wir 3 Monate Anfang 2020 in Thailand waren, sind wir zurückgeflogen nach Deutschland, um quasi noch mehr eben mitzunehmen, weil wir dann wussten, okay, das und das ist unsere Wohnung. Also wir wussten genau, da wollen wir hin, ab da können wir mieten. Und dann waren wir in Deutschland zurück und dann hat Thailand gesagt, nee, geht jetzt erstmal nicht. Wir lassen niemanden mehr rein. Und als die Grenzen dann dicht waren und wir etwas verzweifelt, sind wir dann eben stattdessen zunächst einmal für mehrere Monate nach Mallorca gegangen. Und auch dort war es total leer. Also mittlerweile wohnt ja gefühlt halb Berlin auf Mallorca und andere Städte Deutschlands. Das ist wahrscheinlich auch nicht anders. Also ich kenne so viele Leute, die in den letzten Jahren dahin ausgewandert sind. Schon lustig. Und ja, was ich sagen wollte, es fühlte sich auch gut an, da zu sein, aber eben nicht so richtig, wie Thailand für uns war. Und da habe ich auch sehr viel auf meine Intuition gehört und auch auf das, was ich so von Philly mitbekam. Und ich wusste, ihm wird es dort am besten gehen. Also ja, haben wir dann sobald dann im Dezember 2020 die Grenzen wieder auf waren, sind wir dann genau Heiligabend am 24.12.2020 sind wir dann ausgewandert, ja.
Ich finde das toll. Ich finde vor allem das auch toll, wenn ich das dir so zuhöre, wie im Vordergrund, das ist natürlich ganz normal, für mich geht es genauso. Mir geht es ganz genauso, wie stark im Vordergrund dein Sohn steht, wie sehr, wie viel er dir oder alles, was er dir bedeutet, sozusagen. Das finde ich ganz schön, wenn du so davon erzählst, weil man so dein Herz mithört, weißt du, wenn du davon so sprichst. Und fällt dir das denn, wenn er jetzt älter wird, so dieses, wie halt auch Kinder dann sind, dass sie auch dann anfangen, natürlich ein bisschen eben dieses, was wir früher noch hatten, Flügge zu werden und ein bisschen ihr eigenes Leben zu leben. Fällt dir das dann schwer als Mutter, so dass du
Ja,
sagst so,
natürlich fällt mir das
ja,
schwer.
okay. Ja,
Ich kenne keine Mutter, der das leicht fällt, ja. Also die dann sagt so, ach, super, endlich aus dem Haus die Brut.
okay.
Ja,
Kenne ich
nein,
aber
das.
schon, kenne ich schon, gibt es schon,
Ja,
ja.
also
Ja.
ich kenne die nicht, aber.
Ja.
Obwohl, lass mich nachdenken.
Ja.
Aber vielleicht auch deshalb, weil wir eben so viele Jahre so ein Zweierteam waren, ist das jetzt schon ungewohnt. Also er ist jetzt heute Nacht nach Japan geflogen und ich bin ja eben aus LA alleine zurückgeflogen mit Haluna, mit unserem Hündchen. Und ja, er muss auf jeden Fall nochmal zurück nach Bangkok, weil wir dort ja eben noch einige Sachen im Lager haben. Und wir werden uns dann wahrscheinlich in Dubai treffen, jetzt Ende des Monats.
Da hast du eine Wohnung oder was? Oder hast du da?
In Dubai.
Ja.
Ja.
Da hast du auch eine Wohnung. Wahnsinn.
Da habe ich eine
Wie kriegt
Wohnung
man denn eine
gekauft.
Wohnung in Dubai? Also ich weiß gar nicht, ob ich hinziehen will, aber mach mal einfach, geh mal hin, sag, ich hätte gern, haben Sie, gibt es da so ein, also nicht Wohnungsamt, aber gibt es da so Makler oder so? Geht man hin,
Na
sagt, ich hätte
klar.
gern. Ja, okay,
Ja, da
ganz
gibt es ganz
normal.
viele Makler natürlich. Also der Hauptberuf in Dubai ist, glaube ich, Makler. Also,
Ist
ganz,
auch,
ganz
ja,
viele.
okay.
Also viele
Ja.
britische Makler und was auch immer. Also für jede Nation gibt es da so die Makler.
Wie ist das so, wenn man in Dubai lebt? Wie ist das so? Ist das schön oder?
Ja, also ich muss schon gestehen, dass ich sehr, sehr viele Vorurteile hatte. Also beziehungsweise, ich möchte nicht Vorurteile sagen, sondern ich hatte eine sehr vorgefertigte Meinung. Und die ich nicht unbedingt nach außen getragen habe, aber die ich für mich selber hatte. Und mir geht es dann grundsätzlich so, dass ich immer etwas erstmal erleben möchte, um dann sagen zu können, wie es denn wirklich ist. Also als Philly mit dem Wunsch um die Ecke kam, ja, ich könnte vielleicht in Dubai studieren, das wäre besser als in Bangkok. Also nachdem er in Bangkok fertig war mit dem Schulabschluss, dass die Unis dort besser wären, es wären auch noch mehr internationale Unis in Dubai und dann könnte er auch parallel arbeiten. So kam diese Idee überhaupt auf. Aber in Bangkok war klar, dass er als Nicht-Thai in Thailand auch nicht arbeiten darf.
Ah, okay.
Und das war dann der Grund, warum wir gesagt haben, wenn du jetzt hier studierst und kannst nicht mal nebenbei jobben, ohne dass du jederzeit befürchten musst, du wirst ausgewiesen. Das ist nicht so günstig.
Aber ist das generell so? Ist das generell, dass wir,
Ja.
also Ausländer dürfen in Bangkok nicht arbeiten?
Es sei denn, eine deutsche
In Thailand?
Company möchte dich dort anstellen.
Ah, okay.
Ne, es gibt ja auch
Wow.
deutsche Produktionsfirmen dort. Also MediaWog kennen ja sehr, sehr viele. Mit denen haben wir ja auch gedreht. Also die drehen ja auch, was weiß ich, diese ganzen Reality-Formate dort. Und machen aber auch dokumentarische Sachen. Also die machen sehr, sehr viel. Und die beiden, deutsches Ehepaar, sind von nunmehr, oh Gott, ich glaube, 18 Jahren ausgewandert aus Köln. Und die Christina Grave ist das, kann ich ja ruhig sagen. Und sie und ihr Mann haben eben diese Firma und sie hatte zwischendurch auch ein Café dann in Bangkok. Also irgendwie lernt man natürlich immer, wenn man ins Ausland zieht, lernt man dann doch schnell irgendwie andere Deutsche kennen, die
Ach so,
eben
aber
auch.
also man darf als Ausländer in Thailand dann nicht arbeiten bei thailändischen Unternehmen.
Bei thailändischen Unternehmen dürfte man arbeiten, wenn die einen ganz speziellen Grund haben, dich anzuheuern.
Gott, oh Gott, ist ja
Also,
kompliziert.
wenn du jetzt, weiß ich nicht, du bist jetzt Mathematikprofessor und hast ein ganz spezielles Gebiet, wo du top drin bist und was die Thais nicht erfüllen können, dann können die, haben die ein Argument und Grund genug, dich dann anzustellen. Also das geht schon. Oder es sind eben deutsche Unternehmen, die dann Leute mit reinholen. Das geht auch. Aber du kannst nicht als Student, der jetzt nicht irgendwie eine besondere Fähigkeit hat, dort einfach irgendwie sonst wo in einem Café jobben. Das ist illegal. Und da haben sie erst kürzlich auf Koh Samui so einen Rundumschlag gemacht, wo ganz, ganz viele, natürlich auch immer aus Myanmar, Burma, weiß der Henker, also von allen möglichen Ländern halt dann nach Koh Samui kommen, gerade in den Hochzeiten, wo viele Touristen da sind, um dann eben da zu jobben. Und dann fegen die da einmal durch, die Immigration, das Immigration Department und haben da so viele Leute ausgewiesen, das
Wahnsinn.
möchte man dann nicht, ne?
Okay, und deswegen
Und so
Dubai.
wurde die Idee Dubai geboren. Und dann haben wir eben ja vor einem Jahr gesagt, ja, okay, schauen wir uns mal an. Ja, und dann waren wir dann dort, meine Mutter und ich, und Philly kam nach. Und dann gefiel es nicht nur mir sehr, sehr gut, sondern auch vor allem meiner Mutter. Es war sehr lustig, dass sie plötzlich sagt so, oh, toll, also hier gefällt es mir, hier bleiben wir. Und ich so, ich war sehr überrascht, dass sie da ja so sehr positiv darauf reagierte. Und ich muss sagen, es ist wirklich, wenn man dort ist, eine Ruhe, die ich, obwohl es ja riesig ist, aber trotzdem hat das so eine Ruhe, die nicht als unangenehme Anspannung empfunden wird, sondern als Freedom. Also, wie soll ich denn das sagen? Als wäre ich jetzt bei einem Landausflug in Kanada.
Okay.
Komischer Vergleich. Okay, ich sehe es
Gut,
ein.
das ist jetzt für alle, die schon mal einen Landausflug in Kanada gemacht haben. Aber du meinst, es sind ja nicht, also mal gucken, weiß nicht, wie viel Prozent das sind, aber
Okay, ich denke noch mal drüber nach. Womit
ja,
ich
ich
jetzt
weiß schon, was du meinst. Ich kann mir ein bisschen vielleicht schon vorstellen, was du meinst, aber und wie ist das, wenn ich fragen darf, dann als Frau? Und ist das, wenn man ausländische Frau ist, ist das egal? Dann merkt man das nicht so? Oder also, oder wird man, ist das vollkommen egal da?
Es ist vollkommen egal.
Ist vollkommen egal. Das ist nur ein Klischee.
Vollkommen egal. Also das war vielleicht vor 10 Jahren oder 15 Jahren noch ganz anders. Aber jetzt, also es ist, weiß ich nicht, für mich als Frau, die so ziemlich jeden Kontinent bereits bereist hat, möchte ich trotzdem immer noch dezent sein, wenn ich dort bin. Also ich vermeide es nach wie vor, mit Hotpants da durch die Stadt zu rennen, weil ich finde, das muss nicht sein. Aber ich laufe auch nicht mit Kopftuch und verschleiert durch die Gegend. Das muss auch nicht sein. Also ich ziehe mich einfach normal an, so wie ich mich sonst auch anziehe, weil ich laufe auch in Berlin nicht mit Hotpants mehr rum. Das mache ich am Strand, da finde ich das in Ordnung. Und wenn junge Mädels das machen, dann finde ich das auch in Ordnung. Aber ich muss das für mich irgendwie nicht mehr. Also kann man ein bisschen dezenter da rumlaufen, aber viele Touristen machen das eben überhaupt nicht. Also egal, ob sie Australier, die Briten, ist eigentlich egal, welche Nation, ganz viele denken, egal, ich laufe hier mit dem Dekolleté bis zum Bauchnabel rum und ja, kann man machen, aber kann man vielleicht auch sein lassen, weil man kriegt ganz viel Entgegenkommen gezeigt von einer Kultur, die ja auch durchaus andere Ursprünge hat. Und dann finde ich, muss man es nicht so übertreiben,
Okay.
sondern sich wirklich der mittlere Weg, wie ich als Buddhistin immer sage, das fällt mir dann da immer ein. Ja? Also ich muss jetzt nicht mit ganz langen Kleidern da rumlaufen und mich völlig verhüllen, aber so, dass es angenehm für alle ist. Dass ich muss niemanden total provozieren, wenn es einfach für ihn als Verletzung des Auges quasi gelten würde oder ihn in seiner eigenen Freiheit beschneiden würde. Ja, also das finde ich gerade an Orten der Welt, wo die so ein Melting Pot für alle verschiedenen Kulturen der Welt sind. Und so ist es ja. In Dubai sind wir wirklich alle. Und alle sind zu Gast. Also kann man dann dem Gastgeber ein gewisses Maß an Respekt zollen und das fände ich in Ordnung. Ja.
Aber das heißt das im Grunde, ihr zieht da alle hin oder nehmen wir jetzt der Sendung Goodbye Deutschland schon was voraus? Oder also, oder wie kann
Nee, nee,
man.
nee, wir nehmen denen nichts voraus. Die wissen ja, dass wir seit einem Jahr sehr viel Zeit da verbracht haben,
Ja.
aber eben auch nicht ausschließlich Zeit dort verbracht haben. Ich habe das ja auch eigentlich, habe ich die Wohnung da für Philly gekauft, damit er eben dann dort anfangen kann zu studieren. Und er hat auch sein Auto da und alles war eben als Setup dort. Und ich habe auch bereits das Studium dann ihn für das Studium angemeldet. Die haben ihn auch genommen und alles war super. Und dann wollte er anfangen. Und dann ist es an anderen Gründen dann leider gescheitert. Und
Das heißt, du ziehst nicht zwangsläufig wieder dahin.
ja, ich möchte gerne in Zukunft dort auch einen Teil meiner Zeit verbringen, aber werde nicht ausschließlich dort sein. Ich glaube, diese Ausschließlichkeit, die gibt es für ganz viele Menschen nicht mehr. Also Leute, die immer schon viel gereist sind, die werden jetzt nicht plötzlich sagen, so, ich will jetzt aber nur noch in Deutschland sein oder ich möchte jetzt nur noch in Thailand sein. Also das gab es ja auch während der
Ja,
Pandemie
gut.
für mich nicht. Ja.
Ja, manchmal ist es keine Frage des Wollens. Ja. Manchmal ist es, also manche können halt auch nicht. Also es kommt ja immer drauf an, ja. So ein
Ja, es ist
bisschen.
vielleicht dann auch immer ein bisschen ein Organisationstalent auch, ja. Also
Ja, oder auch eine finanzielle Frage natürlich. Also muss
ja, natürlich, es
man,
war
ja.
jetzt im Endeffekt auch bei uns eine finanzielle Sache, warum Philly jetzt noch nicht anfangen konnte zu studieren. Weil ich auch nicht alles kann.
Ja,
Und
klar.
ja, und da ist es dann wichtig, dass dann beide Elternteile mit an einem Strang ziehen und beide das auch können. Und ja, und deswegen gucken wir jetzt, wo es denn jetzt geht.
Wir sind gespannt. Jetzt muss ich dich nochmal zum Schluss fragen, so mit diesem, also Kind wird flügge, dann
Ah ja, richtig, ja,
vielleicht
genau.
diese Lust, vielleicht wieder mehr zu machen, kreativ, mehr Filme zu drehen möglicherweise oder so. Hat sich das denn alles so ein bisschen für dich, also nicht für dich, sondern so wie du das siehst auch, weil die Medien haben sich ja auch ein bisschen verändert, würde ich sagen. Ich glaube, man braucht wahrscheinlich heute dringend ein Instagram-Profil, glaube ich, auch als Schauspieler, Schauspielerin.
Ja,
Leider.
es ist genau, also es ist
Auch
wahrscheinlich
leider, ja, muss man sagen.
ja, also das braucht man tatsächlich und meine Agentin schimpft auch immer mit mir, dass ich da überhaupt nicht rege genug bin und viel zu selten poste und viel zu selten Stories mache und das nicht genug pflege, sondern vor allen Dingen nicht genug forciere. Und da müsste ich mich dann vielleicht jetzt auch mal langsam ein bisschen hinterklemmen, um das. Aber da ist jetzt der Zeitpunkt schon nicht mehr der beste. Also das hätte man dann vor 5 Jahren oder vor 7 Jahren hätte man das richtig forcieren müssen. Dann wäre das leichter gewesen als heutzutage. Aber was soll's. Also ich versuche es schon zu bedienen und den Fans und Freunden gleichermaßen irgendwie so ein bisschen was mitzugeben aus meinem Leben. Aber auch da merke ich, dass ich immer noch mehr Distanz habe als jetzt die Reality Queens and Kings, ja? Also die sind eben viel mehr gewohnt, direkt immer die Kommunikation mit ihren Fans zu haben oder mit dem Zuschauer zu haben, der vielleicht ein Fan werden könnte. Und da fällt mir das immer noch ein bisschen schwerer. Ich komme nun mal nicht aus dem Reality, ja?
Ja, eben. Und du willst wahrscheinlich auch nicht wieder dahin, also willst nicht dahin, oder? Also ich meine, wenn jetzt mit Goodbye Deutschland, kann man ja so sagen, dann gibt es ja noch andere Formate, auch
Ja, und da kriege ich
Reality-Formate.
schon mal.
Ja, aber das willst du nicht, oder? Das ist nicht, dass du
Nee.
sagst, so
Nein, nein, das ist
hoffentlich.
eigentlich wirklich nicht das Ziel. Das
Ja.
stimmt, ja. Also klar, ich kriege dann auch schon das ein oder andere, die ein oder andere Anfrage und auch mehr als Anfrage von diversen Reality-Formaten, wo ich dann immer große Augen kriege und sage, oh, aber das bin doch nicht ich. Nein, das kann ich nicht, das will ich nicht. Nein, 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 nein.
Ja.
Und auf der anderen Seite sehen wir dann eben, wie sehr die Film- und Fernsehbranche leidet. Also nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, aber insbesondere auch in Deutschland. Ja. Es wird einfach viel, viel weniger gedreht und das, was gedreht wird, ist eben doch viel, viel mehr Reality. Also fragt man sich dann irgendwann ja, Muss ich jetzt bis zum nächsten Leben warten, bis ich dann endlich bereit bin, und das doch zu machen? Oder verkaufe ich dann echt meine Seele dem Teufel und mache es dann nur des Geldes wegen? Keine Ahnung. Also wenn es dann irgendwann so sein sollte, dann würde ich das wahrscheinlich zugeben. Ja, ich mache es nur des Geldes wegen. Meine Leidenschaft liegt irgendwo anders. Aber apropos Leidenschaft, also ich möchte schon, um nochmal zumindest diese Frage zu beantworten, definitiv wieder mehr Musik machen. Und eben die Musik, die wir jetzt gemacht haben, auch endlich ja, in die Welt hinausbringen. Und schaue dann mal, wie mir das gelingen wird und daran auch weiter anknüpfen, auch wenn es dann leider ohne James Armstrong sein muss in Zukunft. Und das war natürlich ja auch was, was Philly in seiner ja, Kindheit und frühen Jugend auch sehr, sehr geprägt hat. Also in seiner frühen Kindheit hat es ihn geprägt, dass er mich dann in Kalifornien bei Auftritten mit begleitet hat und er als 3,5-Jähriger dann irgendwie mit auf der Bühne stand und Tambourine gespielt hat, wenn
Ja,
wir
schön.
irgendwelche Gigs hatten. Und naja, und dann eben später natürlich durch seine The Voice Kids Geschichte, das hat ihn
Stimmt, da
schon
war er
auch
ja
sehr.
auch, gell? Voice Kids, ja, habe ich gelesen. Ja, da war er auch. Wie weit ist er da gekommen? Das habe ich nicht mehr verfolgt.
Wie weit ist er gekommen? Also ein, zwei, drei Runden weit ist er gekommen. Und dann, er war bei Mark Forster ja damals und dann hat Mark sich aber irgendwie für das Mädchen dann in den Battles entschieden oder in den zweiten Battles. Und trotzdem hat er da einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen, weil danach ging er dann, hat er, wurde ausgewählt, mit Helene Fischer dieses Weihnachtskonzert zu machen. Und das hat dann doch nochmal auch ein ganz anderes Publikum eben begeistert. Und ja, das war für ihn schon eine sehr, sehr große Sache, für uns natürlich auch. Und da haben wir auch gemerkt, dass es ihm so überhaupt nichts ausmacht. Ich meine, der hat mit Helene, das waren immerhin vor 20, 30.000 Leuten live zu singen, das war schon eine fette Nummer. Und das war für den als 12-, 13-Jähriger kein Problem, da stellt man sich da halt mal hin. Und insofern hat er überhaupt keine Berührungsängste, was Kameras angeht. Das hat er ja auch früh auf dem roten Teppich miterlebt. Wenn wir bei irgendwelchen Kinderfilmen zur Premiere eingeladen waren, dann hat er auch immer schon seinen Senf dazugegeben. Mit einer Selbstverständlichkeit, okay, das wurde ihm dann vielleicht tatsächlich ja, mit in die Wiege gelegt.
Ja, klar, dich als Vorbild halt natürlich, ja. Also das auf jeden Fall. Ich denke halt, deswegen habe ich das vorhin mit Instagram gesagt. Ich glaube schon, dass es heutzutage in Amerika, glaube ich, noch mehr als hier auch immer so ein bisschen geschaut wird manchmal beim Casting, wie viel Instagram-Follower jemand hat. Das meinte ich. Oder auf TikTok oder was auch immer. Und dann so, weil man natürlich damit ja auch wie reale Zuschauer erreichen kann, ja, die dann sagen, der ist dabei und so. Und du kommst ja auch oder hattest ja deinen Durchbruch in den 90ern, kann man sagen. Das ist ja eigentlich medial eine ganz andere Zeit gewesen noch,
Ja,
oder?
natürlich. Ich habe zwar solche Ordner voll Zeitungsartikel. Oh Gott. Ja, was irgendwie so die Oma und die Mama und wer alles gesammelt hat. Ja, also natürlich ganz, ganz viel gesammelter Print. Dazu dann noch die ganzen Modelbücher mit vielen Veröffentlichungen. Aber eben Social Media nicht existent. Also klar, also wenn es damals schon das gegeben hätte.
Ja, aber ist es
In
dann.
meiner Hochzeit, dann ja, das wäre sicherlich schön gewesen, aber okay, hatten wir
Das
halt nicht.
wär interessant gewesen auf jeden Fall, aber ist das dann für dich aber eine, ja, wie so eine Entwicklung, an die du dich jetzt auch nochmal neu gewöhnen musst, dass du sagst, okay, weil ich kenne das schon auch von Leuten, die zum Beispiel auch schon in meiner Sendung waren, darüber erzählt haben, dass die sagen, okay, ich muss mich ein bisschen damit auseinandersetzen, dass sich das alles umstrukturiert und dass man im Internet jetzt tatsächlich schauen muss, dass man präsent ist. Eine Zeit lang hat man das auch so immer belächelt, ja. Eine Zeit lang hat man immer so, ah, Internet und so, aber jetzt merkt man, man kommt nicht mehr dran vorbei. Ich denke ja schon, dass man dann irgendwie, wenn man wird älter und so weiter, irgendwann denkt man so, ja, irgendwie, weiß nicht, früher war das irgendwie alles anders und jetzt muss ich. Also bist du dann, tust du dich leicht damit, diese Veränderung zu akzeptieren? Also bist du jemand, der so ein bisschen mit der Welle schwimmt oder sagst du so, naja, Ich
Ja, gut, also ich denke schon, dass ich noch so einigermaßen mit der Welle schwimme.
Ja, nee, ich meine das nicht. Also, ja, nee, so meine ich. Ich meine einfach nur, dass du sagst, ich
Aber
bin
so
der
super
Typ.
leicht gefällt es mir nicht. Super leicht fällt es mir nicht. Also, es geht insofern, weil ich immer gesagt habe, okay, ich betrachte Instagram so ein bisschen so wie mein Modelbuch. Also, wo
Okay.
ich halt auch die Bilder früher halt so reingesteckt habe und mit denen bin ich zur Agentur gewandert. So ist es eben jetzt Instagram. Also, da könnt ihr dann eben auch die 500 Bilder durchblättern, was euch da gefällt oder was euch nicht gefällt. Insofern ist es jetzt nicht so, für mich immer noch nicht so das Ding, wo ich sage, ja, die Masse macht's. Also ganz viele machen ja echt auf Masse, jeden Tag raus, egal was. Und da tue ich mich noch sehr, sehr schwer mit, ja. Also ich möchte, wenn ich dann ein Shooting mache, okay, dann soll es irgendwie schon irgendwie so eine runde Geschichte sein. Oder ich sage immer so Xenias Daumenkino. Ja, ich mache es klack, 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 wie es eben bei einem normalen Shooting ist. Dann hast du eben immer so einen Verlauf von zig Bildern und das ist eben so mein Ding da. Und dann sagen viele, nein, du musst aber heute, du musst so, du musst so. Ich sage, mir egal, ich mache es aber so. Und wem das nicht gefällt, der muss ja sich nicht meine Sachen angucken, ja, wem das zu langweilig ist. Also klar, ich werde jetzt vielleicht auch mal ein paar mehr Videos machen. Gut.
Naja, es ist ja immer,
Damit habe
also
ich auch
ich.
nicht das Problem. Also, weil ich auch ja bin ja nicht kameraphob, ja.
Nee, nee.
Insofern.
Nee, weil vor allem, was ich ja glaube, ist ja auch so ein bisschen, du bist ja auch eine authentische Person. Ich glaube, authentische Personen kommen im Internet viel besser an als die gekünstelte Leute, ja. So.
Ja, das hat sich witzigerweise auch gewandelt, ne? Also ich glaube, wenn man noch so Anfang der 2000er oder auch Mitte der 2000er gesagt hat, oh, die Seeberg, nein, die ist zu extrem. An mir war irgendwie alles extrem. Ja. Dann, also den Leuten war es oft too much. Meine Mimik war too much. Ja, große Augen, große Lippen, große, was auch immer. Das habe ich auch bei Harald Schmidt irgendwie schon Ende der 90er mal gesagt oder 2000 irgendwann, als ich nochmal bei ihm war. Dass das für viele halt so wirklich so, die wussten auch nicht, was sie mit mir anfangen sollen. Und dass das alles, dass ich auch sehr, sehr gut mich selber aufs Korn nehmen konnte, das haben sie dann erst recht nicht verstanden. Und diese Art von Comedy, die ich eben hauptsächlich gespielt habe, die war eben so in Deutschland auch nicht existent. Und ich bin ja ganz stark selber als Privatperson halt auch so, dass ich ja vieles auch bei mir nicht so ernst nehme und
Aber darf ich dich mal fragen jetzt? Ich meine, du bist ja eine tolle Frau, bist ja eine wunderschöne Frau, wenn ich das so sagen darf, ja, als Kompliment.
Dankeschön.
Stand dir das denn im Laufe deiner Karriere, würdest du sagen, aus deiner Perspektive, hat dir das mehr geholfen oder stand dir das mehr im Weg?
Also hier in Deutschland, also wenn ich das ja so mal annehmen möchte, also rückblickend betrachte, wenn ich jetzt so Bilder sehe vor 20, 30 Jahren, ja, eigentlich war ich schon ein flottes Mädchen, so, ne? Aber dann denke ich, ja, da hat mir das schon oft im Weg gestanden hierzulande. Während das tatsächlich ja in Kanada und USA war das eine Selbstverständlichkeit. Also da hat es geholfen und hier stand es mir im Weg. Und das, ja, und das war schon schade. Und da habe ich viele Jahre auch gesagt, na, wer weiß, vielleicht muss ich einfach älter werden. Und dann werden mich die Leute eher als das sehen, was ich bin. Und das, was ich gerade eben zu Ende führen wollte, ist eben, damals hat man mich als sehr extrem von meinem Look, von meiner ganzen Art gesehen. Heutzutage gelte ich eher als sehr natürlich. Ja, das ist auch witzig. Tja, so ändern sich die Zeiten.
Ja, okay, weil sich das so wie alles angepasst hat, meinst du, oder was?
Ja, weil die Welt ja heute auch, also gerade so die letzten 10 Jahre, sich so sehr, also die Schönheitsideale haben sich eben an wenigen Frauen festgemacht und alle haben versucht, eben genau diesen Idealen zu entsprechen, dieser wenigen Frauen. Und auch koste es, was es wolle und auch mit egal welchen Hilfsmitteln. Und ja, und da, also das wäre früher eben undenkbar gewesen. und war völlig verpönt. Und heutzutage ist das ja quasi der Normalzustand. Also jede Frau, die nicht wenigstens, ich weiß nicht was, irgendwie macht, um
Ja.
sich so und so zu erhalten oder um irgendwas zu tunen, da wird ja schon komisch geguckt. So, Moment mal, wieso bewegt die jetzt ihre Stirn? Wieso bewegt sich da überhaupt alles? Das oder die Augen oder warum hat die da Falten? Lieber Himmel.
Ja, das stimmt. Ja, da hast du recht. Ich kenne das auch von so, das war von meiner Ex-Freundin, die Tochter, die hat auch schon in, also das ist so eine Generation, die sind jetzt so Ende 20 oder so. Da war so Lippen aufspritzen und so ein Zeug, das gehörte so ein bisschen dazu. Also das war so für, das war gar nicht so anormal oder so, ja.
Ja, während ich irgendwie mein Leben lang gegen meine großen Lippen angekämpft habe, ja, oder viele Jahre zumindest dagegen angekämpft habe, weil ich dachte, nee, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Und ja, und heutzutage ist es irgendwie völlig normal, dass jeder irgendwie riesen Lippen hat, ja. Und mittlerweile sieht dann vielleicht auch jeder, dass so faltig wie meine Lippen mittlerweile sind, ja, meine Lippen haben tatsächlich keinen Füllstoff, nur eigenes Fleisch und Blut, ja. Aber das gab es eben früher nicht, das konnte nicht sein.
Dass man wie klischeehaft früher gedacht hat in Deutschland, die sieht nur gut aus, sie kann aber nichts. So meinst du auch, oder?
Ja, erstens das genau und zweitens war dann für die meisten klar, dass das eben alles fake sein muss. Ja? Und mittlerweile sehen sie, oh, vielleicht ist es doch nicht fake. Ja. Ja.
Naja, das ist interessant. Aber gut, ich meine, wenn du, wie du sagst, wenn sich das alles so ein bisschen ja jetzt verändert hat und ist jetzt halt ein bisschen dann die Frage, das meinte ich auch so mit diesem, wie jetzt so das Mediale alles aufgebaut ist. Denkst du denn, es gibt immer noch oder immer bessere Rollen zum Beispiel? Du hast ja jetzt gesagt, du hast in einem Film mitgespielt, wie so ein Frauenfilm. Es gibt bessere Rollen für Frauen mittlerweile, auch wenn man schon ein bisschen älter ist, sage ich mal, als vielleicht noch in den 90ern.
Ja, ich denke mal, die Rollen gab es da auch, aber die waren dann eben auch immer sehr alterskategorisch besetzt, während heute da die Grenzen sehr viel fließender sind, wo es dann eigentlich egal ist, ob die Frau jetzt nun Ende 30 ist, Ende 40 oder Ende 50, weil wenn sie etwas Bestimmtes in dem, was sie da tut und was die Rolle eben erfüllen soll, dann ist das wurscht, welches Alter sie hat. Und das ist natürlich grundsätzlich ein sehr begrüßenswerter Trend, ja.
Naja.
Und das war
Ja.
vor 20 Jahren mit Sicherheit noch ganz, ganz anders. Also ich weiß, dass da ganz viele Leute eben schon nicht mehr besetzt wurden für manche Rollen, weil es dann hieß, nee, 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 die ist jetzt Ende 30. Also da ging es nicht mal um mich selber, aber ich kenne ein paar lebende Beispiele, denen es damals so ging, die vielleicht sogar noch ein Jahr jünger waren als ich. Also die waren dann 37 und wurden dann bei der großen Rolle nicht besetzt, weil das, nee, die sieht jetzt doch langsam schon zu alt aus. Nee, die können wir da nicht mehr so verkaufen. Und das sehe ich, ist ja schon jetzt anders geworden. Und
Ja,
das
das hat, das
freue ich
finde
mich
ich,
natürlich sehr.
ja, das, ich finde das auch interessant und auch ganz gut. Das hat sich auf jeden Fall verändert, wenn man auch noch Filme selbst aus den 90ern, selbst noch Anfang der 2000er sieht. Und dann sieht man, also fällt mir immer auf in letzter Zeit, wenn ich mir so 2000er-Filme mit Clint Eastwood anschaue und seine Freundin oder sein Love Interest ist immer so, also er ist 70 oder so und die ist aber so knapp 40.
Ja, ich
Also
wollte gerade sagen, maximal 33.
33, genau, so in der Art. Und er ist natürlich noch voll und so und der total und all der Womanizer vor dem Herrn. Und also nicht nur Clint Eastwood, sondern auch andere. Und das ist ja so dieses Klischee. Ich meine, das Klischee, was früher natürlich gang und gäbe war. Da war dann Frank Sinatra, Dean Martin waren 65 und die Freundin war 25. Das war ganz normal im Film. Das gehörte sich so. Das hat sich Gott sei Dank verändert, ja, muss man sagen.
Ja.
Und kommt dir ja hoffentlich auch zugute bei neuen Filmen, die du hoffentlich bald
Hoffe ich
präsentieren
bald
kannst.
machen werde, genau.
Ja, liebe Xenia, ich würde sagen, wir kommen zu einem Ende. Es war ganz toll, mit dir zu sprechen. Es hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Und auch
Dankeschön, ja, likewise.
dein authentisches Wesen auch, finde ich ganz toll. Ich glaube auch, das ist der Grund, deswegen mit diesem Reality-Ding, mit diesem Thema. Ich glaube immer, wenn du so jemand wärst, die jetzt von jedem Reality-Format ins nächste springen würdest, wärst du gar nicht bei mir, weil du würdest sagen, das bringt mir ja gar nichts, da werde ich ja gar nicht, bringt mir gar keine Bekanntheit. So, ja. Deswegen.
Ja, keine Ahnung. Ja, das ist, da bin ich, da ticke ich eben auch tatsächlich anders und bestimmt in den Augen vieler ticke ich da falsch, weil es mir zunächst einmal gar nicht darum geht, wie viel irgendetwas bringt oder wie viel Geld oder was auch immer irgendwo bei zu bekommen ist. Natürlich müssen wir alle irgendwie überleben, also ich auch, ja. Aber für mich ist auf jeden Fall immer erstmal das wichtig, so, ja, dass möglichst viel wahrer Gehalt da sein kann. Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen.
Vielleicht auch so eine, ja, also ich meine, es ist ja immer die Frage, was im Leben wichtig ist, aber das ist, also ich hab letztens ein Interview mit Bill Murray gehört, der jetzt auch schon Mitte 70 ist, so, der so sagt, ja, ich bereue meine Rollenauswahl in den letzten 30 Jahren überhaupt nicht, weil irgendwann merkt man ja auch, dass das Leben zu Ende geht. Also bei ihm jetzt eher, ich meinte jetzt nicht dich damit, aber jetzt bei ihm eher natürlich so, wenn er auf die 80 zugeht. Und dann will ich doch eher zurückschauen und sagen, was hat wirklich Gehalt gehabt an Filmen, die ich gedreht habe, und nicht, was hat mir das meiste Geld gebracht, weil damit kann ich doch im Grunde nichts anfangen. Das ist doch nicht unbedingt das, was ich hinterlassen will, ja? So.
Ja, völlig richtig. Ja. Also klar, nach Möglichkeit beides.
Ja,
Also
klar.
gehaltvolle Rollen spielen, die einen bleibenden, nachhaltigen Eindruck hinterlassen und
Und damit
dabei auch
viel
noch
Geld
ganz viel
verdienen.
Geld verdienen. Ja, das fände ich wirklich eine schöne Kombi. Ja, insofern her damit.
Genau, das wünsche ich dir. Also, liebe Silja, alles, alles Gute. Bleib noch dran.
Ja, auch.
Bleib noch
Ja.
dran, aber ganz offiziell alles, alles Gute. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Wenn dein Film rauskommt, dann kommst du nochmal zu mir, ja?
Genau, oder meine Platte rauskommt.
Oh ja, oder die Platte. Genau, da freuen wir
Das
uns.
Album.
Okay, gut. Mach's gut.
Genau. Entweder
Bye
oder.
bye.
Dankeschön, du auch.
Ciao, ciao.
Tschüss.